So, einen wunderschönen guten Morgen.
Auch wenn wir wenige sind, wenn nur einer dabei ist, dem diese Predigt irgendetwas nützt, dann hat sich's gelohnt. Ich muss jetzt noch schnell einen Hustenbonbon einschmeißen. Das ist mit der Stimme ein bisschen heile bei mir. Vielen Dank, Christiane, für deine Einleitung. Ich fand es sehr passend, wie das Herz die Verbindung zum Herrn aktiviert. Plötzlich, der betet und plötzlich hat er die Lösung für sein Problem. So ging es mir übrigens gestern auch. Ich brauchte allerdings einen Anstoß von meiner Frau. Ich habe das G auf. Okay. Macht ja nichts. Wir bauen gerade ein Gewächshaus im Garten und ich hatte ein Problem und war ständig damit beschäftigt, habe dann beim Baumarkt noch einen verlängerten Bit-Schrauber-Einsatz geholt und das ging dann wieder nicht so richtig. Und hat meine Frau gesagt, was hältst du davon, wenn du da mal betest? Da habe ich gesagt, jawohl, das ist gut. Und es hat keine Minuten gedauert, war das Problem gelöst. Okay, also wie ihr schon mitgekriegt habt, es geht heute um das wichtige Thema Vergebung. Und mein Thema ist, ich möchte mich mit euch damit auseinandersetzen, warum ist Vergeben oft so schwer? Warum fällt uns das so schwer? Nicht immer, aber häufig. Dieses Predigtthema, das beschäftigt uns alle, denke ich, fast jeden Tag. Also wir begegnen jeden Tag Menschen, Situationen, die uns irgendwie in Schwierigkeiten bringen, wo wir sagen, oh Mann, da trage ich irgendjemanden oder ja, irgendjemanden irgendwas nach. Und das ist im Prinzip ein Anlass für Vergebung, die wir in unserem Herzen dann, wo wir uns entscheiden müssen und wo wir dann letztendlich vergeben müssen. Oder ist unter uns jemand, der von sich sagen kann, ich vergebe immer sofort? Gibt es da jemanden? Bitte, Hände? Keinen. Gut, bin ich aber froh. Also die Bibel, für die Bibel ist das Thema Vergebung eines der zentralen. Und von diesen Geschichten, die in der Bibel über Vergebung handeln, habe ich einige krasse Fälle rausgesucht und die möchte ich heute mit euch näher beleuchten. Also es geht zum einen um den Josef, der verraten und verkauft wurde von seinen eigenen Brüdern. Es geht um das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner, der viel empfangen hat, aber wenig weitergegeben hat oder gar nichts weitergegeben hat. Es geht um die Ehebrecherin, der Jesus in ganz besonderer Weise begegnet. Und es geht um den Petrus, um den starken Petrus, der Jesus verleugnet. Das sind jetzt vier ziemlich umfangreiche Geschichten. Ich habe eine ziemlich lange Predigt, aber ich versuche das ein bisschen einzukürzen. Schauen wir mal. Als erstes möchte ich mit euch aber der Frage nachgehen, was ist Vergebung überhaupt und warum fällt sie uns oft so schwer? Wenn wir geboren werden, also wenn unser Start ins Leben ist, dann sind wir ziemlich hilflos. Und wir müssen lernen, unser Sinne zu gebrauchen, wir müssen laufen lernen, sprechen lernen und so weiter. Aber keiner muss uns komischerweise beibringen, das Falsche zu tun. Das entwickelt sich ganz automatisch. Wir müssen keinen Unterricht drin kriegen, wie wir egoistisch sind, wie wir andere verletzen, wie wir Beziehungen sabotieren. Das kriegen wir im Laufe der Zeit selber raus. Und deswegen braucht jeder Einzelne ohne Ausnahme Vergebung, weil er sündigt. Von Beginn an quasi. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns anbietet, uns diese ganze Last, vergangene, gegenwärtige, zukünftige Sünden, Gott bietet uns an, uns die abzunehmen. Alles, was wir tun müssen dafür, ist Ja zu sagen zu seiner Gnade, zu seiner rettenden Gnade. Und da habe ich, können wir mal die, da ich mir die Bibel, genau, also das ist jetzt die Lösung vorweg sozusagen, ist aber keine Überraschung, weil wir wollen ja tiefer in das Thema einsteigen. Ne? Und da heißt es in Johannes 3, 16 bis 17, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. In Epheser 1,7 steht, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Wenn wir aber unsere Sünden, 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Also Gottes Liebe zu uns ist unfassbar, unbegreiflich. Und er möchte uns wirklich mit der Fülle seiner Liebe überschütten. Und ein Aspekt davon ist seine Vergebung. Es gibt noch viel mehr Facetten seiner Liebe, aber eine ist Vergebung, eine ganz wichtige. Jetzt ist die Frage, was ist denn Vergebung überhaupt? Wenn wir jetzt schon aus den Bibelstellen nehmen können, ist Vergebung eine Wahl. Ich kann mich entscheiden. Vergebung ist aber auch, dass ich frei werde von Verbitterung. Also siehe die Geschichte vom Leonardo, der war über seinen Kollegen verbittert und hat dann einfach die Entscheidung treffen müssen und musste frei werden von dieser Verbitterung. Und es ist das Aufgeben unseres Bedürfnisses nach Vergeltung, Rache. Na, wenn uns wehgetan wird, wollen wir uns so aus der ersten Regung raus, wollen wir uns dafür revanchieren. Wir wollen uns rächen für das Unrecht, das uns geschehen ist. Und warum ist es so schwer zu vergeben? Also wir merken, wenn wir vergeben müssen, dann ist es kein Ausgleich, es ist keine Gerechtigkeit im Prinzip. Also dieses Unrecht wird nicht gerechtfertigt sozusagen. Wenn wir vergeben wollen, dann müssen wir uns mit der Situation und mit dem Schmerz auseinandersetzen. Das ist vielleicht das größte Hindernis. Das wollen wir oft nicht. Wir schieben das weg, vergraben das irgendwo und merken dann, oh, irgendwas stimmt nicht. Ich reagiere empfindlich auf irgendwelche Situationen. Letztendlich sind das bittere Wurzeln, die sich da eingenistet haben. Und letztendlich denkt man leicht, mein Vergehen ist ja gar nicht so schlimm wie das vom anderen. So, ne? Ich bin ja nicht so schlimm wie der, sozusagen. Ja, und was passiert, wenn uns dann vergeben wird? Also wir kriegen ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, wenn wir Vergebung erfahren. Wir werden frei von dieser Situation, weil wir ja merken, da stimmt irgendwas nicht. Bewegen, das sind Gedanken, das belastet uns. Und wenn wir merken oder wenn wir erfahren, wir kriegen Vergebung, dann werden wir freigesetzt von dem. Wir dürfen einen Neustart machen mit der Person, die uns vergeben hat. Quasi, da wird wieder, werden zwei Leute frei sozusagen. Und wir lernen hoffentlich, anderen leichter zu vergeben. Also wenn wir Vergebung erfahren, dann ist es für uns auch einen positiven Effekt, dass wir anderen leichter vergeben können. Ja, was passiert, wenn wir selber anderen vergeben? Also uns bleibt Verbitterung erspart. Wenn ich Groll in meinem Herzen trage, dann führt es zu Bitterkeit. Und wenn ich vergebe, dann ist diese Bitterkeit weg. Wir bekommen Frieden, also du bist wieder im Reinen mit dir. Und ganz wichtig, wir sind gehorsam, weil in der Bibel steht eindeutig, wir sollen vergeben. Das ist keine Option, sondern es ist ein vergebt einander, weil das kommt aber dann noch. Wichtig zu wissen ist aber auch, was Vergebung nicht ist. Also wenn uns andere verletzen, dann heißt Vergebung nicht, dass sie keine Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und es ist auch nicht so, dass wir das Geschehene aus unseren Gedanken verbannen müssen, also dass wir dort nicht mehr drüber nachdenken oder dass wir nicht mehr dran denken dürfen. Das ist Vergebung auch nicht. Vergebung heißt einfach, wir lassen unsere Verletzung los, schauen vorwärts und lassen dieses Problem nicht oder nicht mehr unser Leben bestimmen. Ja, und wie gesagt, um gehorsam zu sein und im Glauben zu wachsen, das ist eines der wichtigsten Voraussetzungen, um wachsen zu können. Das ist einfach reines, also in Vergebenheit zu leben, zu lernen, anderen zu vergeben. In Kolosser 3,13, ja, da haben wir es, steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Jetzt ist das Ding aber, ich gehe ein wenig rüber, dann ich sehe nämlich mal. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Epheser 4, 31, 32. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Sollten wir eigentlich sowieso nicht machen. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. So, und im Folgenden, also die vier Geschichten aus der Bibel, die habe ich schon angesprochen, wollen wir Wahrheit und Hoffnung entdecken und ein bisschen herausarbeiten. Das soll uns helfen, Vergebung für uns selbst zu akzeptieren. Also ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn jemand kommt, bittet uns um Vergebung, dass wir sagen, ja, ich vergebe dir, alles ist wieder gut, sondern manchmal ist es vielleicht so, dass wir das nicht spontan oder gleich tun können. Ja, also es soll uns helfen, Vergebung zu akzeptieren und auch anderen wirklich Vergebung anzubieten. Das ist ja so eine Situation, wenn du merkst, ich bin verletzt, ist oft die Schwierigkeit, gehe ich auf den anderen zu, der mich verletzt hat und sagt, ne? Das ist ja nicht immer so, dass der andere entdeckt, oh, ich muss mich entschuldigen, ich muss den um Vergebung bitten, sondern oft ist es ja, oder manchmal ist es ja auch so, dass man selber merkt, ich bin verletzt und ich müsste eigentlich mit dem anderen reden, ich müsste mich mit dem auseinandersetzen. Und das soll uns auch helfen, weil diese vier Geschichten, die beleuchten die verschiedensten Facetten von Vergebung. Aber jetzt steigen wir ein, sonst wird es lang. Die Geschichte Josefs, die können wir in den Kapiteln 37 und 39 bis 50 im 1. Mose nachlesen. Also das ist ziemlich umfangreich. Ich denke, ihr kennt die alle. Jeder hat die sicher schon mal gelesen, was dem Josef passiert ist. Die seelischen Qualen und Entbehrungen, die waren in seinem jungen Leben allgegenwärtig. Also er war so 17, wie er verkauft worden ist in die Sklaverei nach Ägypten von seinen eigenen Brüdern. Er hat sich trotzdem entschieden, er war ja ein bisschen ein Muttersöhnchen von Haus auf, hat sich entschieden, fleißig, zielstrebig und gottesfürchtig zu leben. Es hat sich ja schon in dem Haus von dem Potiphar erwiesen, dass er da den Verführungskünsten der Frau von Potiphar widerstanden hat, und deswegen ist er ja im Gefängnis gelandet. Also während diese Charakterzüge wirklich unseren Beifall verdienen, mich beeindruckt am meisten, wie er dann mit seinen Brüdern auch umging, also wie er letztendlich vergeben hat, wie er ihnen diese, also muss man sich immer vorstellen, du wirst von deinen eigenen Brüdern erst in einen tiefen Brunnenschacht geschmissen und dann für ein paar Groschen verkauft und musst dann in der Fremde ausharren. Also das ist nicht gerade die beste Voraussetzung, um ein vergebenes Herz zu kriegen. Wir alle haben, denke ich, in unserem Leben schon schwere Dinge erlebt. Vielleicht hat dich jemand so schamlos betrogen, dass du glaubst, nie wieder vertrauen zu können. Vielleicht hat dich jemand so tief verletzt, dass du einfach, also dass du aktiv jetzt noch Groll, Unvergebenheit in deinem Herzen trägst. Du glaubst, nicht vergeben zu können. Das sind manchmal auch Situationen, die einfach da sind. Es geht um die Art und Weise, wie man diese Dinge durchleben und letztendlich auch heilen lassen. Denn das kann ein Schlüssel sein dafür, wie wir und andere wieder in Freiheit kommen. Also wie ich damit umgehe, ist Voraussetzung dafür, was das Ergebnis ist letztendlich. Ob ich jetzt in meinem Groll bleibe oder in die Freiheit komme, sind wir wieder bei der Entscheidung. Ich würde dich bitten, einfach einmal zu überlegen, ob es dann in deinem Leben einen Bereich gibt, wo du Bitterkeit in deinem Herzen spürst und jemanden vergeben musst, weil er dich verletzt hat. Einfach einmal mitnehmen, vielleicht fällt da auch spontan was ein dazu. Also bitte Gott, dir das auch zu offenbaren, einfach zu zeigen, wenn da was da ist. Und ich bin zuversichtlich, dass er dir danach zeigen wird, wie er dieses Leid, das du erfahren hast, für andere Menschen zum Positiven einzusetzen, wenn du dich damit auseinandersetzt, letztendlich zum Punkt kommst, wo du vergeben kannst. Das kann auch für dich ein wichtiger Schritt sein, um anderen Gutes zu tun in dem Bereich. Die nächste Geschichte ist die vom unbarmherzigen Schuldner. Wir haben letztens ein Musical, da gibt es so eine Jugendarbeit, nennt sich Adonia, und die führen bundesweit viele Musicals, christliche Musicals auf, und da war in Kulmbach eins, da waren wir dort, und da ging es um das Thema, und das hat mich eigentlich auch jetzt in das Predigtthema geführt. Also die haben das dort aufgeführt mit diesem unbarmherzigen Schuldner. Und es ist, ich finde, es ist eines der tiefgründigsten Beispiele für Vergebung in der Bibel. Es geht um ein Gleichnis, das Jesus über einen König erzählt, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Also er hat zwei Verwalter einbestellt und hat gesagt, so, jetzt lass uns mal abrechnen. Steht in Matthäus 18, 21 bis 35. Der Ausgangspunkt war quasi die Frage von Petrus an Jesus, Vers 21, wie oft muss ich vergeben? Und Jesus sagt, nee, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Und die Zahl 7 ist ja in der Bibel sowas wie, hört nicht auf, unendlich. Also ne, im 1. Mose 4, 24 steht da 70-mal, 7-mal. Kannst du ausrechnen, aber das ist trotzdem nicht die Grenze. Also die Grenze ist undefiniert. Ja, und dieser Verwalter, der, es stellt sich raus, der hat eine Schuld, die ist so groß, dass er die niemals begleichen könnte. Also 10.000 Talente heißt in anderen Übersetzungen, das sind etwa 200.000 Jahresgehälter eines damaligen Tages. Löhners. Stell dir 200.000 Leute vor, die ein Jahr arbeiten. So groß war dem sei Schuld ungefähr. Also jetzt einfach mal in Zahlen definiert. Oder ein Tagelöhner muss 200.000 Jahre arbeiten. Umkehrrechnung. So. Und ihr kennt, denke ich, die Geschichte auch. Müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das Fazit ist, der König vergibt diesem Schuldner, der ihm eine unermesslich große Summe schuldet und entlässt ihn schuldenfrei. Dem läuft sein Schuldner über den Weg, der ihm eine Minisumme im Vergleich zu dem schuldet. Er packte ihn. Würgte ihn, steht in Vers 28, und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Also das war völlig konträr. Also konträrer geht es gar nicht. Ne? Diese Barmherzigkeit, die dem widerfahren ist, und er reagiert völlig entgegengesetzt. Also der hat aus der Situation nichts mitgenommen für andere. Sein Schuldner, der fiel nieder und bettelte, hab doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber er hat kein Erbarmen gezeigt und hat ihn ins Gefängnis stecken lassen. Und dann hat sich das über seine Verwalterkollegen rumgesprochen. Der König hat ihn einbestellt, hat gesagt, was fällt denn dir ein? Hättest du nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen zeigen müssen, so wie ich mit dir. Vers 33. Und ja, der Herr übergab ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel, sagt Jesus, jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Da ist die Konsequenz. Also da endet unsere Wahlmöglichkeit und kann in einer schlimmen Tragödie enden, wenn wir da nicht bereit sind dazu. Wenn wir ehrlich sind, finden wir uns doch irgendwie in dieser Geschichte wieder. Ich denke, jeden von uns ging schon so, dass man jemanden nicht vergeben haben oder nicht vergeben wollten, der uns verletzt hat oder uns was schuldig geblieben ist. Aber wir nehmen Gottes Vergebung doch gerne an. Also das ist doch jeden doch notwendig und es ist uns auch sympathisch, ne? Wenn wir wissen, ich habe irgendeinen Mist gemacht, ich kann zu Gott kommen, so wie ich bin, kann ihn um Vergebung bitten und das Ding ist erledigt. Aber so gehen wir halt manchmal nicht mit unserem Nächsten um. Also wir alle, wie wir eingangs schon gehört haben, wir alle haben gesündigt und zwar ausgiebig. Keiner ohne Ausnahme. Steht in irgendwo in, ich weiß jetzt die Stelle nicht. Ja, aber habe ich vorhin schon gesagt, oft sehen wir ja unsere Schuld anders als die des anderen. Also oft, oder manchmal haben wir einfach die Tendenz zu sagen, ja, ist alles nicht so schlimm, ist, ja, bringe ich schon wieder in Ordnung, ja, irgendwie. Aber wenn es um den anderen geht, wir wissen nie, was dem widerfahren ist in seinem Leben. Wir wissen nie, welche Erfahrungen, welche Verletzungen er von anderen einstecken musste. Wir verstehen oft nicht, welche Erfahrungen sein Leben geprägt und beeinträchtigt haben, welche Kindheitsprägungen dahinter stecken. Und deswegen sollten wir uns immer wieder die Frage ja selber stellen, gibt es jemanden, dem wir Vergebung vorenthalten? Wo ich einfach zu stolz, zu trotzig bin, um dem zu vergeben? Und habe ich die richtige Sicht auf den? Habe ich die richtige Perspektive? Weil, wie gesagt, oft weiß ich gar nicht, was bewegt ihn. Also die Tendenz, sich wirklich mit jemandem auseinanderzusetzen, ich kenne das selber, ist oft nicht so ausgeprägt, wie sie eigentlich sein sollte. Und deswegen lasst uns Gott bitten, uns zu zeigen, wem wir vergeben müssen, wo noch Rechnungen offen sind. Und lasst uns dieser Person dann auch Vergebung anbieten. Das ist kann ein schwerer Gang sein, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich biete dir Vergebung an. Also so sagt man das natürlich nicht, ne? Aber das kann auch noch hinten losgehen, das wissen wir alle. Und von daher, also ich denke, auch da ist es wichtig, dass wir uns das vom Herrn zeigen lassen. Ja, die Ehebrecherin. Das war so ein krasses Beispiel, wo es um Vergebung geht, aber da steckt da noch ein bisschen mehr drin. Johannes 8, 1 bis 11. Also Jesus hat im Tempel gelehrt und dann kamen die religiösen Leiter und die Schriftgelehrten zu ihm und haben eine Frau mit angeschleppt, die des Ehebruchs überführt wurde. In Wirklichkeit wollten sie aber, das hat sich aus ihrer Doppelzüngigkeit bewiesen, wollten sie Jesus eine Falle stellen. Also und Jesus hat es nicht nötig, ans Gesetz erinnert zu werden, der wusste genau Bescheid, aber sie haben es trotzdem gemacht. Also Johannes 8,5, im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Andererseits steht im 3. Mose 20,10, dass beide Beteiligten schuldig sind und den Tod verdient haben. Also die hätten den Mann quasi mit anschleppen müssen. Beide wären des Todes schuldig gewesen. Haben sie aber nicht gemacht. Also es ging wirklich darum, da zu schauen, wie reagiert Jesus da drauf. Und mehr ging es ihnen da gar nicht. Also sie haben ihn gefragt, was er denn von dieser Sache hält. Und Jesus hat sich ganz ruhig niedergebeugt und hat im Sand geschrieben. Das war so, ich denke, das war eine Provokation für die. Und dann hat er gesagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das dann losging in den Köpfen. Hat das Rattern angefangen, oh, ich ohne Schuld, oh, oi, 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 oi. Also er hat sie quasi überführt Und dann ist einer nach dem anderen ist dann quasi weg. Hat keiner hat den ersten Stein geworfen. Weiter heißt es in Vers 10 und 11, da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Also Jesus hat weder eine Standpauke gehalten nach dem Motto, wie konntest du das nur tun? Was fällt denn dir ein, so quasi jetzt am helllichten Tag Ehebruch? Wäre ihm dann noch genauso schlimm gewesen. Oder er hätte hier einen 10-Punkte-Plan geben können, der ihr helfen hätte können, aus dem Schlamassel rauszukommen. Ne? Also du musst das beachten, das beachten, das beachten, dann passiert dir das nicht mehr. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Einfach, aber kraftvoll. Ich finde, so sollte unser Reden auch öfter sein. Einfach und kraftvoll. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Wir selber sind immer wieder diejenigen, die Vergebung brauchen. Wir müssen uns nicht unbedingt jetzt in die Situation von der Frau versetzen. Es gibt andere Situationen, die, ich sag mal, genauso schlimm sind. Also Sünde ist Sünde letztendlich. Damals im Alten Testament war es halt so, dass das speziell dieses Thema Ehebruch den Tod verdient hat. Also wir selber brauchen Vergebung, deswegen müssen wir immer wieder von Jesus hören, dass er uns nicht verurteilt, sondern er möchte, dass wir unser sündiges Leben einfach hinter uns lassen. Dass wir umkehren, dass wir abschließen mit dem Thema, dass wir Vergebung empfangen und dann fertig. Das ist, also wie gesagt, wir brauchen keinen 10-Punkte-Plan oder irgendein ausgefeiltes Konzept. Das bringt uns einfach nicht weiter. Vielleicht sind wir ja diejenigen, jetzt der andere Aspekt von der Situation, vielleicht sind wir ja diejenigen, die Vergebung gewähren müssen. Also die Frau da, die ihren Ehebruch begangen, eine Sünde, die den Tod zur Folge hätte, und dennoch hat sie Jesus nicht verurteilt. Vielleicht kannst du diese Geschichte einmal mitnehmen und einmal nachlesen und einmal drüber nachdenken. Ja, einfach mal prüfen und erkennen, wo du Vergebung entweder empfangen oder weitergeben musst. Es überschneidet sich zwar immer wieder, aber das sind jetzt die zwei Aspekte miteinander in der Geschichte: Vergebung empfangen und weitergeben. Ja, und unsere letzte Geschichte, die handelt von dem taffen Petrus, der vom Herrn als erster berufen wurde. Komm, folge mir nach. Das war der erste Jünger im Prinzip. Und Petrus war immer mit vorne dabei im Kreis der Zwölf, also er war so quasi der Wortführer oft und ich denke der Starke auch. Er war gerade raus und deswegen hat er Matthäus 26, 33, deswegen hat er aus voller Brust ausgerufen, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Ich denke, das war so in Petrus sei Auftreten, sei Stil. Ja, aber als seine Zeit gekommen ist, um da wirklich Farbe zu bekennen, seine Stimme für den Herrn zu erheben, seine Freundschaft zu bestätigen. Was ist passiert? Er ist in Furcht erstarrt. Hat sich in die Hosen gemacht, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Also er hat nicht nur geschwiegen, sondern er verleugnete Jesus. Er hat sogar geschworen, er kennt Jesus nicht. Wo steht es denn? Also nachdem Jesus zum dritten Mal verleugnet, im Vers 74, da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte der Hahn. Also es war das dritte Mal. Und es ist, man, das ist schon krass. Das ist echt krass, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir anders letztendlich anders gehandelt hätten. Das kann man jetzt nicht sagen, aber vielleicht wäre es uns genauso gegangen. Ich denke, Petrus sollte durch dieses krasse Ereignis auch auf irgendwas vorbereitet werden. Aber das, da kommen wir dann noch kurz dazu. Also zu sündigen, indem man lügt, betrügt, also würden wir jetzt von uns aus, ne, würden wir jetzt sagen, zu sündigen, indem man lügt, betrügt oder stiehlt, ja, das ist schon schlimm, aber den Herrn zu verleugnen, das ist doch was, was man nie wieder gut machen kann, das kann man doch nicht mehr richten. Naja, und als der Hahn dann gekräht hat, da ist dem Petrus klar geworden, was er gemacht hat, und er weinte heftig, steht in der Schrift. Aber der Herr wusste ja, was passiert. Er wusste das ja im Voraus. Und trotzdem hat er den Petrus in seine Nachfolge berufen. Also Jesus erkannte ja diesen tiefen Schmerz, den der Petrus in dem Moment empfindet, als er gemerkt hat, was er angestellt hat. Und das, glaube ich, ist der ausschlaggebende Punkt. Dieser unglaubliche Fehltritt, das war der ausschlaggebende Punkt für den Petrus, der nötig war, aus dem stolzen Jünger einen Nachfolger zu machen, der das Evangelium bis an die Enden der Erde trägt und die Welt verändert. Ich glaube, solche Momente brauchen wir in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob das so krass sein muss, aber damit wir die Kurve kriegen, damit wir wirklich auf die richtige Spur kommen. Und deswegen kann man auch mit Fug und Recht behaupten, Anfechtungen und Schmerzen in dem Sinn, dass wir uns fürs Richtige entscheiden müssen, die sind nicht schlecht, die sind gut, weil die uns oft dann auf die richtige Spur bringen. Und das Interessante ist, es gibt in der Bibel dann auch gar nicht groß Abhandlung drüber, wie Jesus dann mit dem gefallenen Petrus umgeht. Das nächste, was man hört, ist Johannes 21, Vers 15. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und das fragt dann dreimal. Vers 17. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Also er hat ihm nicht nur vergeben, mehr oder weniger stillschweigend oder in der Situation. Petrus wusste das natürlich, er hat es erfahren, er hat es aus der Verbindung mit dem Herrn erfahren. Aber er hat ihn sogar wieder in seinen Dienst eingesetzt und den geläuterten Petrus zu benutzt, um die Welt zu verändern. Also vielleicht gibt es in deinem Leben irgendwas, wo du sagst, Das kann ich mir selber nicht vergeben und das kann mir sicher auch Gott nicht vergeben. Das ist eine Schuld, die uns ständig, mit der wir dann ständig schwanger gehen. Aber die gute Nachricht ist, genau dafür ist Jesus gestorben. Also es gibt nichts, was nicht vergeben werden könnte. Also es heißt einmal in der Schrift, die Sünde gegen den Heiligen Geist, aber da wäre gesonderte Predigt notwendig. Also die Sünde der ganzen Welt, aller Menschen, die jemals leben werden, wurde auf unseren Erlöser gelegt. Und es ist wichtig für uns, dass wir das wirklich verinnerlichen, dass wir das wirklich felsenfest in uns haben. Es gibt nichts, mit dem wir nicht zum Kreuz gehen können. Also wenn du dich mit deinen eigenen Sünden und Fehlentscheidungen, die nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben von anderen beeinträchtigt haben, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann denk dran, dass Jesus dafür gestorben ist, dass er alles getragen hat. Und wenn der vollkommene Sohn Gottes vergeben kann, wer sind wir, dass wir anderen nicht vergeben können, sollte? Ja, ich will nur beten zum Abschluss. Ja, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass nur eines wichtig ist, die Gemeinschaft mit dir, Herr. Und da bin ich mit an vorderster Front gefragt, Herr. Ich weiß, ich bin ein Aktivist und ich bin oft so beschäftigt, dass ich dich aus dem Blick verliere tagsüber. Ich bitte dich, Herr, dass du uns, ja, dass du uns immer wieder zurückholst in deine Gemeinschaft. Hilf uns, dir nachzufolgen und hilf uns selber und anderen zu vergeben, Herr. So wie du uns vergeben hast und immer wieder vergibst, Herr. Amen.